Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und vermachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern: Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und als er seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen.
Diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach: Geht nicht auf einen Weg der Nation und geht nicht in eine Stadt des Samariter. Geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt.
Vor der Predigt hören wir noch ein Gesangstück von Waldemar.
Einfach nur staunen. Mein Russisch ist viel besser geworden, Waldemar. Ich habe jedes Wort verstanden, was du gesungen hast. Vielen Dank, Waldemar. Das hatte ich mir gewünscht. Ich habe letztes Wochenende habe ich Waldemar gefragt, ob er auch ein Lied singen kann, weil ich höre das immer so gerne, wenn ich dort in der Gemeinde bin. Danke auch an Julia für das schöne Klavierspielen. Danke an Tandi. Danke ans Vorlesen. Allen Dank, die hier so toll mitwirken und sich einbringen. Ich begrüße euch nochmal ganz herzlich. Drei Gemeinden, die wir da haben, in der Größe unterschiedlich, klein, mittel, groß, alles dabei. Unterschiedliche Nationalitäten, unterschiedliche Sprachen. Und noch darüber hinaus, wie ich gerade gesehen habe, sogar Nachbarn aus unserer ökumenischen Nachbarschaft hier, die wir pflegen aus der Gemeinde St. Elisabeth. Und ich freue mich auch, dass Sie da sind und dass wir hier wirklich einen Gottesdienst zusammen feiern können. Es geht mir heute um das Thema hier Nachfolge, Leben. Das ist eines der Mottos, die die Vereinigung auch ausgegeben hat, sowohl für diese Legislaturperiode hier in Hansa als auch für dieses Jahr. Der Schwerpunkt überregional soll auf dem Thema Nachfolge, Leben sein. Und ich finde, das, was wir hier gehört haben, auch in dem Lied von Waldemar, war ja zeugnishaft schon Ausdruck, wie Gott praktisch im Leben wirkt, sodass man staunen muss. Wenn ich über Nachfolge nachdenke, und wir möchten das heute, den Text dazu haben die Kinder uns schon so toll vorgelesen, dann denke ich immer an diese eine Anekdote, die ich las von einer Frau, die sich bei einer Universität bewarb für ein BWL-Studium. Sie wollte also Betriebswirtschaft lernen, das nachher dann Management machen oder so etwas, und musste dazu ein Aufnahmeformular ausfüllen mit vielen Fragen. Und da sah sie plötzlich folgende Frage. Musste man ankreuzen, ja oder nein? Sind Sie eine Führungspersönlichkeit? Sind Sie eine Führungspersönlichkeit? Und das Herz rutschte ihr ein wenig in die Hose, weil sie sah sich überhaupt nicht als eine Führungspersönlichkeit. Da konnte sie kein Kreuz neben machen mit gutem Gewissen. Und so schwand auch diese ganze Hoffnung, angenommen zu werden für dieses Studium. Und sie entschied sich ehrlich anzukreuzen, also nee, eine Führungspersönlichkeit, so habe ich mich nie gesehen, das bin ich nicht. Genauso verwundert, wie sie aber vorher enttäuscht war, war sie, als sie wenige Wochen später einen Brief bekam mit herzlichen Glückwünschen, Sie sind bei uns angenommen. Und jemand hat dann noch dazu geschrieben, bei der Durchsicht aller Bewerbungen für dieses Jahr haben wir festgestellt, dass wir 1429 neue Führungspersönlichkeiten aufnehmen werden. Deshalb sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir mindestens eine Nachfolgerin haben sollten. Und so ist das ja auch heute, wenn ich in die Gemeindewirklichkeit schaue und auch in die Wirtschaft. Seit ich im Predigteam bin, ist der Fokus sehr auf Leiterschaft. Führungspersönlichkeit, Leiterschaft ist ja dasselbe. Ich bin zu Leiterschaftskongressen hingefahren. Ich habe Leiterschaftsbücher lesen müssen. Ich habe mich als Leiter fortgebildet. Aber die Predigten, die Vorträge oder die Bücher über Leiterschaft haben mich nachhaltig berührt und beeindruckt, die eben nicht mit vielen schlauen Punkten geschrieben haben, wie man es jetzt am besten macht oder welche wissenschaftlichen Studien oder empirischen Statistiken man da anbringt, sondern das waren diejenigen, die mich daran erinnert haben, dass ich selber Nachfolger bin. Dass ich selber Nachfolger bin, und zwar ein Nachfolger Jesu. Unser Zeitgeist, das wissen wir, verehrt den Individualismus. Wenn man in die Geschichte zurückblickt, ist das auch eine große Errungenschaft. Die Rücksicht auf den Einzelnen, seine Überzeugung und sein Gewissen. Das Gewissen des Einzelnen, seine Meinungsfreiheit, seine persönliche Entfaltung. Aber wie jeder Ismus hat auch der Individualismus seinen Preis. Wir sehen uns nicht mehr gerne als Teil eines Ganzen oder in Bezug auf die Nachfolge. Wir möchten alle irgendwo Vorreiter sein. Wir möchten Trendsetter sein. Wir möchten auf keinen Fall das tun, was alle anderen tun. Aber eben genauso funktioniert echtes Lernen. Man schaut einem auf die Finger, der es kann oder der es besser weiß. Man beobachtet, man folgt nach. Deswegen ist dieser Begriff so gewählt. Jesus redet von der Nachfolge. Der heutige Predigttext stammt aus einem Kapitel, das wie kein anderes über Nachfolge und deren Regeln, die Jesus in der Bergpredigt niederlegt, redet, die es praktisch macht. Es folgt nach dieser langen Bergpredigt, direkt im Anschluss sozusagen, und wir haben gehört, dass Jesus dort seine Jünger aussendet. Es fängt aber etwas anders an. Ich möchte da ein paar Punkte der Beobachtung zu machen. Und diejenigen, die das nicht mitbekommen haben hier, wenn ihr eine Bibel dabei oder vor euch habt, das ist Matthäus Kapitel 9 ab Vers 35 und dann die folgende Verse bis in den Anfang vom 10. Kapitel. Das war der Text, den wir gelesen und gehört hatten. Wir wissen alle, besser als jedes gesprochene Wort ist ein Wort mit Händen und Füßen. Ein gehandeltes Wort. Das wissen wir alle, die wir es erleben. In dieser Gemeinde geht es nicht um diejenigen oder gar denjenigen, der oben auf der Kanzel steht und Worte macht. Das möchte ich nochmal betonen. Es geht in dieser Gemeinde um diejenigen, die anpacken und die helfen und die mitmachen und mitgestalten. Sowohl hier als auch in allen anderen Diensten. Und deswegen bin ich stolz, auch hier Pastor dieser Gemeinde zu sein, weil ich hier immer wieder lernen kann von euch, was Nachfolge bedeutet, praktisch bedeutet. Hier wird Nachfolge gelebt. Ich möchte euch eine kleine Anekdote erzählen von Albert Schweitzer, dieser große Mediziner, Buscharzt, Theologe, Musiker und Gelehrte. 1949 hat Albert Schweitzer eine Amerika-Reise unternommen. Er war bei einem renommierten Goethe-Festival in Aspen eingeladen, einen Vortrag zu halten, und hat das als Gelegenheit genommen, Amerika zu besuchen. Und im Juli 1949 stand er auf dem Bahnsteig von Chicago, umringt, weil er schon berühmt war, von Reportern, umringt von honorigen Personen und Schriftstellern und Gelehrten, die ihn auf dieser Reise begleiteten. 3 Jahre später sollte ja wird Albert Schweitzer den Friedensnobelpreis erhalten. Und wie er so auf diesem Bahnhof steht, umringt von all diesen honorigen Personen, da sieht er aus dem Augenwinkel, wie sich eine Dame mit vielen Koffern bemüht, in einen Zug einzusteigen, und es ist aber zu viel Gepäck und sie kommt damit nicht zurecht, und er läuft sofort zu ihr hin und lässt alles stehen und liegen, unterbricht die Gespräche und hilft der Dame, diese Koffer in den Zug zu bekommen. Und das Life-Magazin damals wird diesen Vorfall später berichten und erzählt, dass seine Hilfsbereitschaft alle Umstehenden in eine peinliche Situation versetzte. Die hatten das nicht gesehen, denn jeder war ja nur mit sich selber und mit dem großen Arzt aus Lambarene beschäftigt gewesen, und so befleißigten sich auf einmal allerlei Intellektuelle und Reporter auf dem Darmsteig, Bahnsteig Damen zu finden, nicht auf dem, im Darmstadt, sondern auf dem Bahnsteig Damen zu finden, die viele Koffer hatten, damit sie ihnen auch in den Zug helfen können. Die amerikanische Presse wird später von der Demut Albert Schweitzers berichten, von einer wandelnden Predigt, so wie einer das schrieb. Aus welchen Motiven auch immer, aber Schweitzers Hilfsbereitschaft hat die anderen angestiftet, desgleichen zu tun, zu Nachfolgern zu werden. Und wenn man in seine Autobiografie hineinschaut, die er geschrieben hat, dann findet man aber den wahren Grund. Diesen Zusammenhang, der erschloss sich mir erst diese Woche beim Recherchieren, warum er so gehandelt hatte. Nämlich in den Wirren des Ersten Weltkrieges, circa um das Jahr 1917, waren er und seine Frau Gefangene der Deutschen für kurze Zeit in einem Internierungslager. Und endlich wurden sie in die Freiheit entlassen. bekamen ihre Papiere, konnten gehen und standen dann mit vielen anderen auf einem Bahnsteig mit ganz viel Gepäck. Und da kam ein Kriegsversehrter angehumpelt, der selber kein Gepäck hatte, weil er sowieso nichts mehr besaß. Diesen Mann hatte Albert Schweitzer behandelt in diesem Camp als Arzt, medizinisch. Und dieser Kriegsversehrte hilft dem Ehepaar Schweitzer, mit all ihren Koffern in den Zug hineinzugelangen. Und Schweitzer schreibt wörtlich in seiner Biografie, er sagt, als wir so in der glühenden Hitze über den Bahnsteig liefen, schwor ich, dass ich im Gedenken an diesen Mann, an jedem Bahnsteig, auf dem ich mich befinde, Ausschau nach Menschen halten werde, denen ich mit ihrem Gepäck helfen kann. Interessant, wie sich dieser Kreis wieder schließt, wie wir nach hinten blicken und gucken, wo die Motivation herkommt. Das ist auch das Wichtige. Was wir über Nachfolge wissen möchten, ist ihre Motivation. Warum sollen wir nachfolgen? Warum wollen wir als Christen nachfolgen? Was treibt uns an? Ja, das ist ja zu wenig zu sagen, das ist nur die Pflicht, eine Art Loyalität und Gefolgschaft. Und es ist auch, Gott bewahre, nicht eine Art Buchhaltermentalität über die guten Taten, die schlechten aufwiegen. Das ist auch keine sehr hehre Motivation. Oder einfach so diese banale Erkenntnis, die manchmal so zwischen den Zeilen hört, naja, das Kofferschleppen, das gehört dazu, man will ja in den Himmel kommen irgendwie. Da oben gibt es dann keine Koffer mehr. Auch das ist keine besonders große Motivation. Der Text, den wir gelesen haben, gibt uns die Antwort in einem Wort. Nachdem Jesus in Kapitel 9, Vers 35 schildert, nachdem der Text schildert, wie Jesus in alle Dörfer und Städte geht und alle Krankheiten und alle Gebrechen heilt, wird uns der Grund, das heißt die Motivation dafür genannt. Der Text sagt, als er das Volk sah, jammerte es ihnen, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten hatten. Das heißt, Jesus sieht nicht Krankheiten und Gebrechen, sondern Jesus sieht Menschen. Und dieses Wort, es jammerte ihn, ein bisschen alter Ausdruck, wir würden heute sagen, es geht ihm zu Herzen. Es lässt ihm keine Ruhe. Es bewegt ihn, kein Wunder, dass er ausruft, die Ernte ist so groß, bittet Gott, dass er Arbeiter in diese Ernte schickt. Und wenn ich mich selbst kritisch betrachte und meine eigenen Motivationen hinterfrage, und ich mache das manchmal und ertappe mich bei allerlei Motivationen, dann merke ich, was ich als erstes brauche, ist ein weiches Herz, wenn ich Nachfolger sein möchte. Und ich stelle immer wieder schockiert fest, dass ich vielen Menschen gegenüber ein hartes Herz habe. Dass es mich nur jammert, dass sie mir die Zeit stehlen oder krank sind oder lästig oder humorlos. Und darum habe ich mich entschieden, wirklich Jesus nachzufolgen, weil ich immer wieder daran erinnert werden möchte, ein weiches, offenes Herz zu haben. Ich will an dieser Motivation weiterarbeiten. Ich will mich dort beweglich halten. Und in kürzester Form heißt also diese erste Erkenntnis der Nachfolge, es geht gar nicht um mich. Das ist die erste Erkenntnis. Oder biblisch gesagt, das Kreuz Jesu auf sich nehmen. Zweiter Gedanke. Ein Gespräch. Der bekannte methodistische Theologe und Schriftsteller William Willimon berichtet von einem Gespräch, das er als Dekan an einer Universität mit einem sichtlich erbosten Vater führen musste. Vater einer Studentin. Seine Tochter hatte gerade das Studium hingeschmissen. Sie hatte sich entschieden, nach Haiti zu gehen, um dort Dienst zu verrichten in irgendeiner Hilfsorganisation. Und er bellte durch das Telefon, sie mache ich persönlich verantwortlich dafür, dass sie dorthin geht. Statt Diplom-Ingenieurin jetzt zu werden, soll sie jetzt Toiletten in Haiti ausheben. Und Dr. Willimon versuchte nun dem Vater zu vermitteln, dass ja sie, die Eltern, Schuld daran hätten, dass sie mit Jesus vertraut gemacht hat. Ja? Sie hatten sie doch schließlich im Glauben erzogen, zur Taufe geführt, Bibelgeschichten vorgelesen, sie in den Kindergottesdienst, später sogar auf Jugendfreizeiten geschickt, eine Hilfsmaßnahme. Und er endete mit dem Satz, durch sie hat sie doch Jesus kennengelernt. Und darauf antwortet der Vater, aber stimmt schon, aber wir wollten doch eigentlich nur, dass sie Christin wird. Was ist hier falsch gelaufen? Was hier falsch gelaufen ist, ist das, was auch in der Entwicklung der Christenheit falsch gelaufen ist. Ab dem 2. Jahrhundert hat es einen fatalen Lauf genommen. Seht ihr, die Apostel und die Urgemeinden waren konsequent an der Umsetzung, auch im Neuen Testament, wenn wir das so sehen, Umsetzung des allgemeinen Priestertums interessiert. Sie haben das geprägt, wer an Jesus glaubt, ist mit hineingenommen, ist automatisch in den Dienst mitberufen. Es gibt keine Profis und es gibt keine Laien, es gibt unterschiedliche Begabungen. Und auch die sind von Gott gegeben. Jesus zu lieben heißt, ihm nachzufolgen. Das ist der innere Zusammenhang im Neuen Testament. Nachzufolgen heißt, die Ohren offen zu halten für all das, was er will von mir. Und das heißt auch etwas, was uns immer wieder verloren geht, nämlich auch etwas aufzugeben und Nachteile in Kauf zu nehmen. Und bald nach dieser Apostelära begann man eine Zwei-Stufen-Ethik einzubauen. Man begann, die Christen einzuteilen, ich sag mal, in die Frommen und in die Normalos. Die Bergpredigt, jenes radikale Manifest der Nachfolge, was schon den damaligen Zuhörern und Zuhörerinnen Schwierigkeiten bereitete, weil es die Regeln des Gottesreiches verkörperte. Diese Bergpredigt sollte nur noch für die Frommen maßgeblich sein. Sie sollten in Armut und Abgeschiedenheit von der Welt diese Regeln ausleben. So entstanden verschiedene Bewegungen, die Bewegung des Eremitentums, die klösterliche Bewegung oder Aspekte davon. Für den Rest, für die Normalos galt Taufe, Gottesdienstbesuch, Sakramente, das reicht. Und diese Zwei-Stufen-Ethik wirkt bis heute. Das wirkt auch in unserer Gemeinde noch. Als ich nach dem Abitur mich damit beschäftigt hatte, Theologie zu studieren, da wussten manche meiner Kollegen von der 13. Klasse und vom Abitur, du hast doch ein ganz gutes Abi gemacht, du hattest einen tollen Schnitt. Sag mal, da kannst du doch alles mitmachen, aber Theologie? Ne? Auch aus der Gemeinde heraus, die sagten also, da kriegst du doch jeden Numerus Clausus mitgeknackt. Musst du auch nicht Theologie machen, da gibt es noch nicht mal einen NC. Was ist so dieser Impuls, Christen in Nachfolger und Normalos einzuteilen? Nachdem das 9. Kapitel im Matthäus-Evangelium mit dieser ernsten Bitte Jesu ausklingt, Arbeiter in die Ernte zu schicken, geht es ja sofort in die Praxis. Und ich lade euch ein, gerne in einer stillen Stunde dieses 9. Kapitel, dieses 10. Kapitel auch noch weiter zu lesen zu Ende. Jesus sendet seine Jünger aus, das haben wir gehört. Zunächst einmal, und das wird sich später ändern, sendet er, wie der Text sagt, zu den verlorenen Schafen Israels. Das heißt, das Arbeitsfeld ist das, was direkt vor ihnen liegt. Das Naheliegende. Wenn du Vater oder Mutter bist, dann ist die Nachfolge die Familie. Wenn du Chef bist, deine Angestellten und so weiter. Das Naheliegende ist das Feld der Nachfolge. Und gerade letzte Woche habe ich ein Gespräch geführt mit jemandem, die Intensiv- und Anästhesie-Krankenschwester war. Und sie erzählte von einer großen Klinik, in der sie arbeitete. Fast schon wie einer Fabrik, wo die Leute vorbereitet wurden für die Operation. Und sie hatte immer nur 3 bis 7 Minuten, um die Menschen für die Operation da vorzubereiten. Also hat sie gebetet, Herr, diese paar Minuten, die sollen mein Arbeitsfeld sein. Wenn ich irgendwie Menschen helfen kann. Und dann hat sie lange erzählt, Elke war mit dabei, in Friedensau, was sie alles erlebt hat. Was Gott aus diesen paar Minuten gemacht hat, welche erstaunlichen Gebete, auch Wunder sie da so erlebt hat, weil sie das angeboten hat. Auch die Jünger werden später zurückkommen und die werden erzählen, was sie alles erlebt haben. Jesus hat sie nicht als normallos ausgeschickt. Er sagt nicht, Glauben hilft euch, euren Alltag ein wenig besser zu gestalten. Er sagt nicht, regelmäßiger Kirchenbesuch verlängert das Leben um 9 Jahre. Er sagt nicht, Hauptsache getauft und und ab und zu beim Abendmahl. Hier steht doch, was er sagt. Sein Auftrag ist, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. So entsendet er sie. Nun geht es nicht hier darum, über die Möglichkeit von Krankenheilungen und Totenerweckungen heute zu diskutieren. Es geht darum, dass er keinen Unterschied macht zwischen seinem Dienst und unserem Dienst. Jesus ist von Gott gesandt und mit diesen Worten sagt er dir, du bist auch von Gott gesandt, wenn du zu mir gehörst. Was du konkret als Christ erleben wirst, ob das Totenerweckungen sind oder ein dankbares Lächeln für ein Gebet, das ist nachrangig, wenn du bereit bist, das Leben vor ihm auszubreiten und zu sagen, wo geht's lang? Wo geht's lang? Und das war, wir haben ja über die Motivation zur Nachfolge geredet, das war unser erster Punkt. Wir haben erwähnt, dass Jesus keine Zwei-Stufen-Ethik gegründet hat, zweiter Punkt. Kein Christentum leid. Wir haben darüber geredet, jetzt gerade, dass unsere Aufgaben an den Mitmenschen sich nicht unterscheidet von dem Auftrag Jesu. Und worüber wir noch nicht geredet haben, und damit möchten wir heute enden, ist die Radikalität der Nachfolge. Und mit Radikalität meine ich nicht, wie engstirnig und extrem man sein kann, sondern das, was das Wort Radix im Lateinischen bedeutet, und wir haben es ja auch im Deutschen, das Radieschen. Wurzel heißt das. Radikale Nachfolge bedeutet, was für Jesus gilt, das gilt auch für mich. Seine Aufgabe ist meine Aufgabe. Das bedeutet es, das Kreuz auf mich zu nehmen. Und ich glaube, wir sind ständig in Gefahr, einzubrechen, diese Nachfolge einzuebnen. Auch das zu machen, was dort im zweiten Jahrhundert geschah. Und ich habe diese Woche ein Interview mit jemandem gelesen, das hat mich total beeindruckt, eine christliche Musikerin aus Eritrea. Die hat in ihrem Land wegen ihres Glaubens in Haft gesessen, weil sie sich nicht verbieten ließ, von ihrem Glauben zu erzählen. Man prügelte sie, man folterte sie, man sperrte sie in Isolationshaft. Sie wurde über 2 Jahre lang in einem Container mit vielen anderen eingepfercht. Und das sind unglaubliche Geschichten heute in unserer Zeit. Und man denkt sich, das muss ein total traumatisierter Mensch sein. Wie kann er das eigentlich aushalten? Der muss auch kaputt sein für den Rest seines Lebens. Aber dieses ganze Interview strahlte eine fröhliche Gelassenheit aus. Das konnte ich gar nicht glauben. Jetzt lebt sie in Dänemark und wundert sich, wie schüchtern wir Christen hier in Europa sind, wo wir alle Freiheiten haben. Wie schwer fällt es vielen von uns, Nachfolge wirklich praktisch zu leben, auch die Nachteile in Kauf zu nehmen, auch vorneweg rauszusagen, zum Beispiel, wir haben das Problem immer als Adventisten, bei der Arbeitssuche zu sagen, Mensch, Samstag ist bei mir Feiertag. Gerade neulich hat mir jemand erzählt, wie seine adventistischen Freunde ein kleines Saufgelager machten und ihn nötigten, aus Höflichkeit auch mitzutrinken. Und diese Person musste ihnen sagen, meine ungläubigen Freunde akzeptieren das, dass ich nicht trinke. Überzeugungen auch für sie einstehen. Nachfolgerin und Nachfolger zu sein, bedeutet nach den Worten Jesu auch eben Gegenkultur zu leben. Oder in Jesu Worten in diesem Abschnitt, geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und jetzt als Schlusswort mein Lieblingssatz in diesem ganzen Abschnitt, ist ja ein langer Abschnitt, aber den wir heute gelesen haben. Der endet in Vers 8 vom Kapitel 10, da steht, und ich liebe diesen Satz, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Das ist so ein bisschen das Bild, was ich hier aufgreife von der Jahreslosung. Ihr erinnert euch, Anfang Januar. Ne? Manche von euch kennen das Bild noch. Ich sprach von so einer Regenwalddusche. Schön warm und kuschelig. Und dass Gottes Segen so auf uns herabfallen möchte. Aus seiner Fülle haben wir empfangen, Gnade um Gnade. Und es ist ja nicht so, dass Nachfolge nun bedeutet, wie ich ihr neulich jemanden so fast sagen hörte, das hat aber auch einen starken Preis da, dieser warme, prasselnde Regen, der ist aber auch teuer erkauft. Es ist umgekehrt. Er sagt, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Es wird noch nicht einmal gesagt, was wir umsonst empfangen haben. Das hat mich gestört. Ja, wo umsonst haben wir was empfangen? Weil die Antwort ist alles. haben wir umsonst empfangen. Alles, was Gott uns gegeben hat, das ganze Leben, unsere Familien, unseren Beruf, wir haben das empfangen von ihm. Es ist ein Geschenk. Und die Logik des Reiches Gottes besagt, der Wille, Jesus treu und auch radikal nachzufolgen, nährt sich aus dieser Erfahrung, die sich fortsetzen soll. Ich habe es umsonst gekriegt, ich gebe es umsonst weiter. Das soll uns antreiben. Amen.